Wir hatten uns so Ende letzten Jahres auf 30 Millionen Views eingependelt und jetzt hatten wir 96 Millionen Views im Januar. Das ist wirklich so, da sind wir mit New York Times und so teilweise auf einem Platz. Wir haben uns für TikTok eine sehr viel jüngere Zielgruppe vorgenommen, als zum Beispiel Instagram erreicht. Instagram ist so ungefähr ab 25 und wir wollen die früher abcatchen, also mit 18 bis 24. Es gab viele Dinge, die gut funktioniert haben, aber eben auch Dinge, die nicht funktioniert haben. Und ich glaube, dass es am Anfang nicht einfach war, sich da zurückzuhalten und zu sagen, oh Gott, bitte macht unsere Marke nicht kaputt.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zum Turi 2 Podcast. In dieser Ausgabe erwartet euch ein echter Deep Dive in die TikTok-Aktivitäten der Wochenzeitung Die Zeit. Das Blatt feiert in diesem Jahr seinen stolzen 80. Geburtstag und wir schauen nicht nur aus diesem Anlass dorthin, wo die ganz jungen Pflänzchen des Medienunternehmens blühen. Dafür habe ich mich in Berlin mit Friederike Schiller getroffen. Sie leitet das Hochkant-Ressort der Zeit, das vor allem TikTok bespielt und dafür immerhin 11 Personen beschäftigt. Zusammen schauen wir auf die Strategie. Wir erfahren, welche Videos besonders gut laufen und welche eher nicht funktionieren. Wir sprechen über die feinen Unterschiede zwischen TikTok und Instagram und wir erfahren, wie die noch neue Redaktion bei den arrivierteren Kolleginnen und Kollegen ankommt. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von Turi 2 und ich wünsche ganz viel Spaß beim Hören. Willkommen zum Turi 2 Podcast, Friederike Schiller, die Ressortleiterin Hochkant der Zeit.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir zeichnen hier richtig professionell im Studio der Zeit in Berlin auf. Wie bei jedem Podcast, den wir machen, stellen wir an den Anfang unseren Turi 2 Fragebogen. Den haben schon ganz viele Medienmacherinnen und Medienmacher beantwortet. Und der soll dazu beitragen, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen, Friederike. Das sind 7 Sätze zum Vervollständigen und ich würde einfach mal loslegen. Das wollte ich als Kind werden.
Ich wollte als Kind gerne Astronautin werden.
Der beste Rat meiner Mutter.
Tu das, was dich glücklich macht.
Ich habe unterschätzte Talente als.
Ich würde es jetzt nicht als Talent überverkaufen, aber ich habe in meiner Wohnung selber einen Fliesenspiegel gefliest und habe das noch nie gemacht und dachte, so schwer kann es wohl nicht sein und war positiv überrascht von meinen Fähigkeiten.
Meine heimliche Schwäche.
Ich lese heimlich sehr gerne die Gala.
Mein Vorbild.
Ich habe tatsächlich nicht so richtig ein Vorbild. Ich habe nochmal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich mochte immer wahnsinnig gerne Klaus Kleber journalistisch dem zuzugucken, weil ich finde, dass der es sehr gut geschafft hat, neben dem neutralen Vortragen von Nachrichten irgendwie immer eine Haltung reinzubringen, ohne da seine Neutralität sozusagen zu verlassen. Das mochte ich sehr gerne. Und ansonsten gucke ich mir, glaube ich, vor allem im Umfeld immer mal Sachen ab, die ich gut finde.
Mit diesem Spruch würde ich für mich werben.
Ja, also das ist mir unangenehm. Ich finde, andere Leute müssten für mich werben. Das würde ich dann, sollte es jemals so weit kommen, auslagern an entsprechende Agenturen.
Das wollte ich gerade sagen, Agenturen wären da eine gute Lösung. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören.
Also ich bin ja dann hoffentlich in der glücklichen Lage, nichts hören zu müssen, aber ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn ich irgend sowas hören müsste wie, wir haben keine Getränke mehr oder es gibt nichts mehr zu trinken. Wenn es hoffentlich eines sehr, sehr fairen Tages soweit ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn eher das Leben, was gelebt wurde, gefeiert wurde und weniger sozusagen die Trauer im Vordergrund steht.
Auf das Leben, das wir aktuell leben, schauen wir jetzt auch im Turi 2 Podcast. Und zwar geht es um deine Aufgabe als Ressortleiterin Hochkant bei der Zeit. Wie lang bist du pro Tag am Handy und wie viel Zeit davon entfällt tatsächlich auf TikTok?
Die ist relativ moderat tatsächlich, weil ich den ganzen Tag über Desktop auf TikTok und anderen Social-Media-Plattformen bin. Es geht wirklich, weil ich muss ja den Tag über auch wirklich viel arbeiten. Also ich gucke natürlich regelmäßig in die App rein und gucke mir Dinge an. Privat würde ich sagen, sind das nicht mehr als 2 Stunden am Tag.
Das ist tatsächlich moderat. Du hast ja mit TikTok lange angefangen, bevor du hier bei der Zeit warst. Hast schon vorher viel TikTok-Erfahrungen gehabt. Wann ist dir klar geworden, diese App ist das next big thing in Sachen Social Media?
Das war 2020, mitten in der Corona-Pandemie. Es war, ich habe damals bei Dolph Peter gearbeitet, eine Produktionsfirma, und habe ein politisches Format auf Facebook damals für Funk verantwortet. Und das wurde mitten in der Pandemie abgesetzt. großer Schock, alle Gelder waren eingefroren und dann hieß es so, okay, mal gucken, die Firma war damals noch relativ klein, 20 Leute oder so, ob wir dich irgendwie noch weiter beschäftigen können. Und dann bin ich quasi in so einen Überlebensmodus geschaltet und habe überlegt, was kann ich machen? Und das hieß immer, du könntest vielleicht so ein Landwirtschaftsformat machen und ich bin Berlinerin, ne? Schon immer und war so, um Gottes Willen, ich will auf gar keinen Fall was mit Landwirtschaft machen und deshalb habe ich sehr, sehr groß nach links und rechts geguckt, was man noch machen kann. Und genau, zu diesem Zeitpunkt kam ja TikTok auf, gab es natürlich schon vorher, aber dadurch, dass diese Pandemie eben war und sehr viele Leute von dort, von zu Hause aus Videos gemacht haben, kam es irgendwie ins öffentliche Bewusstsein und außerdem stellte sich dann auch relativ schnell raus, dass die Leute, die jungen Leute, die wir eigentlich erreichen wollten, nicht mehr auf Facebook sind, sondern eben alle abwandern zu TikTok. Und ich habe mich damals im Prinzip durchgefragt über ehemalige Kolleginnen und so und kam dann tatsächlich an TikTok ran, an einen Kontakt. Und damals waren das super wenig Leute. Ich glaube, 5 Leute, die in Deutschland bei TikTok gearbeitet haben. Und dann habe ich denen eine Mail geschrieben und gesagt, hey, hier gibt's eine fitte Redaktion, 7 Leute, die ab Juni sonst arbeitslos wären. Und wir machen jetzt was für Facebook, aber vielleicht wäre es viel schöner, was für TikTok zu machen. Können wir nicht euch mal was pitchen? Und es war tatsächlich einfach wahnsinnig gutes Timing. Es gab damals so ein Funding, das hieß Lernen mit TikTok. Und TikTok hat probiert quasi ein besseres Image zu bekommen, wegzukommen von Tanzen und Musikvideos und so. Und hat quasi Lerninhalte gefördert. Und die haben gesagt, naja, eigentlich war das gar nicht so gedacht. Eigentlich wollten wir uns Creator raussuchen und die so ein bisschen pushen. Aber überlegt euch doch gerne was und pitcht uns ein bisschen was. Und dann haben wir damals, ich glaube, 10 Kanäle irgendwie vorgeschlagen und gepitcht. Und 2 haben sie dann tatsächlich beauftragt. Mhm. Einer davon heißt Dr. Sex, den gibt es immer noch. War ein Riesenerfolg. Und dann war das im Prinzip wie so ein Schneeballsystem, ging das auf einmal los. Dann waren diese Kanäle super erfolgreich. Dann kamen irgendwie noch weitere dazu. Dann kam das Goethe-Institut, wollte einen Sprachenlernkanal, dann kam Arte und wollte ein Snapchat-Format und irgendwie landete das dann alles auf meinem Schreibtisch. Und das war sozusagen ein bisschen die Geburtsstunde von Hochkant damals.
Das mit dem guten Ruf von TikTok, das ist ja aktuell ein bisschen vorbei. Darüber müssen wir gleich auch nochmal sprechen, wie sich die Zeit auf diesem ja doch schwierigen Umfeld einordnet. Vorher lass uns aber nochmal ein bisschen schauen, wenn ich mir das anschaue, was ihr so macht, dann ist das ja, ihr habt glaube ich 4 Personalities, die alle Videos präsentieren, die ihr macht. Andere Firmen, andere Creator machen das so, dass sie alles, was sie auf TikTok produzieren, auch auf Instagram abspielen, auf YouTube Shorts abspielen und durchaus auch noch auf Facebook. Ihr geht da ja einen etwas anderen Weg. Warum ist das so? Warum steuert ihr das so unterschiedlich aus?
Ja, da würde man wahrscheinlich jetzt sagen, das ist organisch gewachsen. Ich kam ja hierher in eine Firma, wo es bereits ein Videoressort gab, wo es ein Social-Media-Team gab, wo es auch schon einen TikTok-Kanal gab. Der TikTok-Kanal vorher wurde im Prinzip, also da wurde genau diese Strategie gefahren, dass man die Reels, die man für Instagram produziert hat, dass die quasi gespiegelt wurden. Und der Instagram-Kanal war und ist unfassbar erfolgreich, aber bei TikTok war die Nuss irgendwie noch nicht geknackt. Und dann gab es eben diesen Wunsch, das irgendwie dezidiert anzugehen. Und das stimmt, dass wir vielleicht synergetischer arbeiten können. Wir überlegen da gerade auch, wie wir das vielleicht in Zukunft an einigen Stellen machen können.
Ab und zu sieht man das auch.
Genau.
Sieht man die Personalities des TikTok-Kanals auch auf Instagram.
Genau, und wir überlegen jetzt gerade für so Breaking News. Da sind wir nämlich manchmal, also wir brauchen einfach mit unseren gehosteten Videos einen Moment, bis das irgendwie online sein könnte. Und es gibt ja trotzdem immer sehr schnell Reuters-Material und so. Und wir überlegen gerade, ob das was ist, wo wir eine Schnittstelle schaffen können, so eine Art Video-Newsdesk, dass wir Videos produzieren, die wir dann für Shorts, Reels und TikToks benutzen können. Mal gucken, das überlegen wir. Aber der große, große Vorteil ist natürlich, dass wir super plattformgerecht jede einzelne Plattform auch bespielen können und dadurch auch auf jeder Plattform eigentlich ganz gut unterwegs sind.
Verstanden habe ich noch nicht ganz, warum ihr das so unterschiedlich aussteuert. Wegen des organischen Wachstums oder weil das Publikum auf TikTok dann doch was anderes erwartet als das Publikum auf Instagram?
Beides. Also im Prinzip, strukturell in der Firma ist es einfach so, dass es keine übergeordnete Instanz sozusagen gibt, die das einmal steuert, sondern es gibt verschiedene Ressorts oder Abteilungen, die sozusagen für ihre Kanäle verantwortlich sind und die haben auch verschiedene Kanalstrategien. Und die verschiedenen Kanalstrategien ergeben sich auch aus verschiedenen Zielgruppen tatsächlich. Also wir haben uns für TikTok eine sehr viel jüngere Zielgruppe vorgenommen, als zum Beispiel Instagram erreicht. Instagram ist so ungefähr ab 25 bis 35 und wir wollen die noch etwas früher abcatchen, also mit 18 bis 24. Und tatsächlich hat das auf die Themenauswahl, auf die Art und Weise, wie man Dinge präsentiert und so schon einen großen Einfluss. Und deswegen sind wir da tatsächlich mit einfach komplett unterschiedlichen Kanalstrategien unterwegs.
Umstritten ist Social Media ja aktuell besonders in Gänze. Es wird ja überall diskutiert darüber. Ne? Junge Leute raus aus den sozialen Medien. TikTok ist nochmal besonders umstritten. Ne? Also wegen all der Probleme, die das mit sich bringt, vom Datenabfluss nach China bis hin zu dem sehr undurchsichtigen Algorithmus, der da regiert sozusagen. Warum muss aus deiner Sicht die Zeit auf diesem Feld dennoch unterwegs sein?
Naja, also wir sehen ja schon seit ein paar Jahren, dass die Mediennutzung sich verschiebt. Die verschiebt sich von Fernsehen in die sozialen Medien, die verschiebt sich von Text zur Videonutzung. Ich habe mir gestern auch nochmal die Zahlen angeguckt, sowohl von Reuters als auch von der ARD und ZDF Medienstudie, und Print und auch Fernsehen sind ja noch nicht weg, aber die werden tatsächlich von Leuten genutzt, die älter sind, die damit sozialisiert wurden, und junge Leute wurden nun mal schon mit dem Internet und sozialen Medien sozialisiert und greifen daher immer häufiger auch als Informationsquelle zu sozialen Medien. Und in Deutschland sind es, glaube ich, gerade ein Drittel aller 18- bis 24-Jährigen, die sich über soziale Medien zuerst nachrichtlich informieren. Und die Zeit ist natürlich auch eine Nachrichtenmarke. Und deshalb ist es für uns natürlich wichtig, wenn wir diese Generation nicht komplett irgendwie ignorieren wollen, dass wir auch dahin gehen, wo die sind. Das ist das eine. Und das andere ist schon auch so ein bisschen, also bei aller Kritik, die ich teile, TikTok gegenüber. Also wirklich, die Plattform nervt mich an vielen Stellen. Sie ist oft intransparent. Wir wissen manchmal nicht, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Und also ich habe da persönlich eine lange Liste an Kritik, die ich runterbeten könnte. Aber wir erreichen, wie gesagt, dieses Publikum damit. Und ich glaube, es gab schon diesen Punkt zu sagen, da ist die AfD wahnsinnig erfolgreich. Da sind populistische Parolen total erfolgreich. Und irgendwie wollen wir nicht denen das Feld einfach überlassen. Also es gibt eine riesen Reichweite dort und natürlich, also allein durch die Plattformlogik hat man es da mit Zuspitzung und so sehr, sehr leicht, und deshalb funktionieren ja auch gewisse Inhalte von gewissen Parteien dort besser als andere. Aber irgendwie jetzt zu sagen, da gucken wir mal zu und stellen uns da nicht gegen, fühlt sich irgendwie falsch an. Und deswegen ist das schon auch ein bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen uns mit all der Reputation, die die Zeit hat, hinstellen und sagen, ihr kriegt hier ein Gegenangebot. Es gibt hier verifizierte Informationen. Wir probieren euch Dinge so aufzubereiten, dass sie trotzdem verständlich sind und irgendwie Zugänge zu Themen zu finden, dass sie hoffentlich auch für junge Leute interessant sind. Aber ihr müsst nicht auch, also auch Creator muss man ja auch sagen. Es gibt ja genügend Leute, die auch jetzt großes Vertrauen genießen, die nie eine journalistische Ausbildung hatten oder mehr Meinung als Fakten, sage ich mal, darlegen. Die haben einen riesen Einfluss, und dieser Einfluss wird auch größer. Und ich glaube, dann sich als Medium hinzustellen und zu sagen, da gehen wir nicht hin, wäre irgendwie falsch. So. Ich weiß, Springer zum Beispiel hat ja eine komplette No-China-No-TikTok-Policy. Mhm. Ich glaube, denen geht da schon auch ein bisschen was, auch ehrlich gesagt.
Vor allen Dingen um den Algorithmus gibt es ja immer wieder Ärger, weil er so intransparent ist. Inwieweit müsst ihr euch bei der Zeit auf diesen Algorithmus einlassen und die Plattformregeln, die da sind, mitspielen? Stichwort, um nicht Shadow gebannt zu werden am Ende.
Wir müssen uns total auf die einlassen und die Gefahr natürlich, geshadowbanned zu werden, wobei ich sagen muss, dass wir das so ein bisschen ausklamüsern. Also wir haben jetzt keine Schere im Kopf, dass wir sagen, das und das Thema machen wir nicht. Einfach, weil sich das auch manchmal, diese Annahmen, die wir hatten, dann auch doch widerlegt haben. Also zum Beispiel alle Videos zum Gaza-Konflikt waren am Anfang, also hatten wir das Gefühl, dass wir da geshadowbanned wurden und dass das irgendwie ganz, ganz furchtbar funktioniert hat. Die Videos waren letztes Jahr riesen Reichweitenbringer. Also das hat sich dann teilweise auch geändert. Und zum anderen, genau, müssen wir natürlich gucken, dass wir schon Videos produzieren, die organisch sich auf dieser Plattform anfühlen. Das heißt, ich sage immer, die Leute gucken die Videos von uns nicht, weil sie von der Zeit sind, sondern obwohl sie von der Zeit sind. Also wir konkurrieren nicht nur mit Mitbewerbern, nicht nur mit vielleicht, wie wir das mit unseren anderen Ausspielwegen tun. Also vergleichen wir uns nicht nur mit der SZ und mit dem Spiegel, sondern mit allen Leuten, die im Prinzip irgendwie Content anbieten. Und dementsprechend müssen wir natürlich gucken, dass wir Leute schnell in Videos ziehen und irgendwie dafür begeistern, sich ein Video anzugucken. Und die Marke tritt da tatsächlich erstmal im ersten Schritt in den Hintergrund. Und das heißt, diese Spielregel, sag ich mal, der wir da folgen, ist natürlich zum Beispiel extreme Hooks zu kreieren. So. Und das ist etwas, was eigentlich so ein bisschen konträr zum Markenkern der Zeit steht, weil da geht es darum, heischerisch zu sein, ein bisschen zu übertreiben, zuzuspitzen, mit Wörtern wie krass und so zu agieren. Und das ist natürlich nicht das, was man jetzt vielleicht primär mit der Zeit verbindet. Und das ist ein schmaler Grat, den wir jeden Tag gehen, den wir vielleicht manchmal treffen, manchmal nicht treffen. Aber am Ende bringt es ja nichts, wenn wir quasi uns an irgendeinen vermeintlichen Markenkern festkrallen und niemand diese Videos sieht. Ne? Wir müssen halt damit rechnen oder die allermeisten Leute, dass die uns vielleicht noch gar nicht kennen. So, das heißt, die müssen uns erstmal kennenlernen. Und da ist jetzt wieder der Algorithmus bei auch aller Kritik teilweise auch so ein bisschen unser Freund, weil wir haben nicht unfassbar viele Follower, also 350.000 oder so. Also das ist okay, aber da gibt es...
Ich hatte jetzt geguckt, über 400.000 hatte ich eigentlich gesehen.
Haben wir die schon geknackt? Siehst du, ich gucke da nicht so drauf, weil es kann total gut sein, dass wir die 400.000 geknackt haben. Aber es ist sozusagen auch nicht die Matrix, auf die wir gucken sozusagen, weil am Ende ist das relativ egal, wie viele Follower wir haben. Also sagen wir mal, wir haben jetzt 400.000 Follower, dann haben wir Videos, die gucken sich 9 Millionen Leute an, aber auch 9.000 Leute. Mhm. So, das heißt, es ist völlig unabhängig davon, wie viele Leute uns folgen. Der Algorithmus entscheidet, ob dieses Video für Leute interessant ist oder nicht und das ausspielt oder nicht. Und das ist natürlich auf der einen Seite schlecht für uns, weil wir kein Grundrauschen haben. Wir können uns nicht darauf verlassen, so wie bei Instagram. Ne? Wir haben irgendwie 1,5 Millionen Follower. Wenn wir was ausspielen, das werden 300.000 Leute sehen. Sondern wir haben jedes Mal die Möglichkeit, dass es total durch die Decke geht oder total bombt. Mhm. Das ist auch ein bisschen aufregend, aber es ist trotzdem immer ein bisschen Risiko so. Und auch manchmal finde ich in beide Richtungen positiv wie negativ nicht vorhersehbar oder erklärbar. Aber der riesige Vorteil ist natürlich, gerade wenn wir sagen, wir wollen auch neue Leute irgendwie gewinnen oder dass Leute diese Marke überhaupt erstmal kennenlernen, ist, dass wir eben sehr, sehr vielen Leuten ausgespielt werden, die diese Marke nicht kennen. Also wir können das sehen. Ich glaube, 90% der Leute im Schnitt, die unsere Videos sehen, sind nicht Follower. Und das heißt halt, dass das potenziell alles Leute sind, die zum ersten Mal mit unseren Videos mit dieser Marke in Berührung geraten. Und das ist natürlich fantastisch, weil wir haben mittlerweile eine richtig, richtig hohe Reichweite. Und ich glaube, dass diese Leute, wie gesagt, im ersten Moment gar nicht vielleicht diese Videos mit der Marke Zeit assoziieren, aber dann irgendwann nach dem fünften Video vielleicht schon und dann erstmal auf diese Marke kommen. Und wenn sie dann hoffentlich, das ist das Kalkül, in 5 bis 10 Jahren bereit sind, für Journalismus zu bezahlen, dass sie sich dann irgendwie an diese Marke erinnern.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du hast ja gesagt, die Marke tritt erstmal zurück. Die steht gar nicht so im Mittelpunkt der Videos. Einen weiteren Hebel, den ich jetzt ganz häufig gesehen habe in euren Videos, ist, dass ihr Paywall-Inhalte vor die Paywall holt für die Follower auf TikTok. Das ist dann ja nochmal ein sehr intensiver Wink mit dem Zaunpfahl. Hallo, hier, wir sind die Zeit und eigentlich kosten wir Geld. Klappt das?
Ja, das klappt. Allerdings verdienen wir damit auch noch kein Geld. Also das Kalkül ist natürlich, wir gehen davon aus, dass die Leute diese Marke erstmal nicht kennen. Sie gucken dann ein paar Videos, sie gehen auf den Kanal, merken vielleicht, das ist die Zeit. Oder sie sehen diesen Sticker oder die Artikelverlinkung, gehen rauf und gucken sich mal was an, machen mal was. Also es geht ja schon darum zu sagen, es gibt übrigens nicht nur diesen freien Content hier auf TikTok, sondern es gibt da auch noch Produkte dahinter und die kosten teilweise. Und guck mal, wir wissen, ne, dass du jetzt vielleicht mit 18 Jahren oder so da kein Geld für ausgeben willst. Wir zeigen dir aber mal, was du dafür kriegen würdest. So. Und man muss auch schon ja sagen, dass die Zeit ein eher kostspieliges Produkt ist. Also ich glaube, oder unsere These ist so ein bisschen, dass es gar nicht so super einfach ist, diese junge Zielgruppe zu monetarisieren. Und deshalb geht es schon, wie gesagt, im ersten Schritt erstmal um Markenbekanntheit, mit dem Kalkül natürlich, dass wir irgendwann dann hoffentlich zahlende Kunden aus diesen Leuten machen, die irgendwie mit unserer Marke in Berührung gekommen sind. Die zweite Idee, oder was ich im Hinterkopf habe, ist natürlich, dass jedes soziale Netzwerk irgendwann für Monetarisierung seiner Inhalte gesorgt hat.
Und macht TikTok ja auch schon, ne, zum Teil.
Machen sie schon, aber ehrlich gesagt noch sehr am Anfang. Diese Möglichkeit, jetzt mal extern rauszuverlinken, die gibt es ja noch nicht lange. Die gibt es ja, ich glaube, seit April letzten Jahres haben wir so ein Beta-Feature freigeschaltet bekommen. Das ist ja der erste Schritt, dass man überhaupt erstmal auf eigene Sachen verweisen kann. Das gab es sehr, sehr lange nicht. Aber weiß ich nicht, sei es Werbeeinblendungen, sei es, dass wir Dinge hinter eine Wall in TikTok stellen. Also da denke ich zum Beispiel an die Podcasts. Bei Spotify geht das jetzt zum Beispiel auch seit letztem Jahr, dass man beispielsweise bei einem Storytelling-Podcast 2 Folgen kostenlos hört und ab der 3. ist sie dann hinter der Schranke und dann, wenn ich die dritte Folge hören will, dann heißt es so, hast du denn einen Z-Plus-Account? Und dann kann man in Spotify einen Z-Plus-Account machen.
Das nutzt die Zeit ja auch schon sehr aktiv. Das genau, wird das, ja immer mehr kostenpflichtig bei eurem Podcast.
Und ja, aber das funktioniert auch und vielleicht gibt es das, also keine Ahnung, aber vielleicht gibt es irgendeine Art auch mal bei TikTok und dann ist es natürlich sehr gut, wenn wir da schon mal auch gut aufgestellt sind und irgendwie schon mal ein gutes Standing haben. Aber ja, natürlich gerade ist es schon noch so ein bisschen Investition in die Zukunft. Das muss man auch klar sagen, ja.
Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Erstmal lass uns mal drüber sprechen, was funktioniert gut. Könnt ihr inzwischen nach den vielen Videos, die ihr schon gemacht habt, den vielen Videos, die ihr jede Woche produziert, abschätzen, was geht eher durch die Decke und was wird ein Rohrkrepierer?
Also natürlich potenziell hoffen wir nur Videos zu produzieren, die durch die Decke gehen können. Aber wir merken schon, dass Politik sehr gut bei uns funktioniert. Sowohl Außen- als auch Innenpolitik. Da ist natürlich auch ein gewisser Präsident aus den USA ein bisschen schuld dran. Da gibt es ein Rieseninteresse daran, Dinge eingeordnet und erklärt zu bekommen. Ich habe eine sehr, sehr junge Redaktion. Ganz bewusst. Weil mir das schon wichtig ist, dass da nicht irgendwie mit 30er nur sitzen und irgendwie für 18-Jährige Content machen. Wir haben jeden Morgen einen For-You-Page-Abgleich. Das heißt, jeder schickt einen Slack-Channel rein, was er oder sie sozusagen sehr, sehr viel gerade irgendwie auf der For-You-Page hat. Und das ermöglicht uns schon manchmal sehr früh irgendwie so eine Art Trend zu erkennen. Also wenn jetzt drei Leute sagen, ja, das sehe ich auch gerade, dann erkenne ich schon, oh, da könnte was kommen. Mhm. Das ist immer ein guter Indikator. Und dann ist eigentlich immer auch ein wahnsinniger Indikator, wenn wir ein Thema haben, müssen wir natürlich bei 60 bis 90 Sekunden uns irgendwie fokussieren. Wir müssen eine Frage raussuchen, irgendwas. Also wir können in der Regel nicht das komplette, komplexe Bild abbilden. Und dementsprechend müssen wir uns einen Fokus suchen. Und das eigene Interesse ist ehrlich gesagt ein ziemlich guter Indikator. Also was interessiert mich denn daran? Welche Frage will ich denn? Was habe ich denn noch offen? Was will ich denn irgendwie darüber wissen? So. Und wenn wir das schaffen, da irgendwie interessante Zugänge zu finden, dann kann das häufig total gut klappen, auch bei Themen, wo man vielleicht denkt, interessiert niemanden oder sind nicht so massenkompatibel. Wir haben letztes Jahr und auch dieses Jahr schon zu außenpolitischen Themen, die ich eher so als Randthemen dachte, Konflikt in Kenia oder so, Millionen Views generiert, okay, weil es irgendwie dann einen Zugang gab, der offenbar interessierte.
Aber es gibt sicherlich auch Videos, die schlecht laufen, ne? Also vorab hast du mir Videos geschickt, die eure sozusagen leuchtenden Sterne sind. Wenn wir jetzt am anderen Ende der Skala gucken, was geht gar nicht und was hat dich womöglich auch enttäuscht oder gesagt hast, boah, da hätte ich mir mehr erwartet?
Also, was nicht funktioniert für uns sind Tiervideos.
Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Hätte ich auch nicht gedacht, weil da gab es ja jetzt
so
niedliche Sachen wie die Kuh Elfriede, die sich gekratzt hat und so. Oder irgendwie Wale, waren es Wale, irgendwie Leute, die Fische, die mit Booten irgendwie geschwommen sind und so weiter. Interessanterweise, auch wenn das teilweise woanders viral gegangen ist, ist es bei uns, hat das nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es sein Publikum nicht gefunden hat. Dann haben wir festgestellt, also ich glaube es gar nicht thematisch immer, sondern auch manchmal, wie die Einstiege sind. Also auch visuell zum Beispiel. Mhm. Also wir haben immer drei Ebenen, die wir sozusagen bei einem Einstieg bedenken können. Das eine ist das Verbale, was sagen die Leute, die in die Kamera sprechen, dann schriftlich, also was schreiben wir auf den Meme-Header drauf. Und das dritte ist natürlich die bildliche Gestaltung. Und wir haben jetzt ein paar Mal, sind wir zum Beispiel mit so Texten im Hintergrund, die wir gehighlightet haben, eingestiegen. Mhm. Und das hat immer nicht gut funktioniert. Also dann, wenn wir mit noch irgendwie einem Bild von einem Politiker oder Gesichtern oder weiß ich was eingestiegen sind, hat das in der Regel besser funktioniert. Mhm. Also deswegen ist es manchmal vielleicht gar nicht so das Thema, sondern auch die Machart. So. Mhm. Und im Nachhinein sind wir da natürlich immer sehr schlau. Also wir haben dann auch einmal die Woche machen wir eine interne Zeitkritik und gucken uns eben an, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und finden dann natürlich häufig gute Gründe, warum Dinge nicht funktioniert haben. Aber was eine neue Entwicklung bei TikTok ist, dass Dinge manchmal auch einen Longtail haben, den wir gar nicht erwarten. Also dass wir denken, okay, vor zwei Wochen oder so haben wir ein Video gemacht, dass ja die Linke ihre Diäten deckeln will. Mhm. Und irgendwie über Gehälter von Politikern. Und das ging super schlecht los. Also wir hatten dann so 20.000 oder so nach einem Tag und dachten, krass, da dachten wir, haben uns irgendwie mehr erwartet. Und auf einmal, fast eine Woche später, nahm das Fahrt auf und jetzt haben wir über 1 Million. Also das heißt, irgendwie manchmal ist es auch so ein bisschen undurchsichtig. Vor 5 Jahren war das noch, wenn du innerhalb von 24 Stunden nicht irgendwie Durchbruch hast, dann ist das Video tot sozusagen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und wir haben jetzt ein paar Mal schon schnelle Schlüsse, die wir gezogen haben, dann doch wieder revidieren müssen, weil wir gesagt haben, okay, das Video hat ja dann doch funktioniert auf lange Sicht. Wenn wir wissen, Dinge funktionieren überhaupt nicht, dann machen wir sie natürlich auch gar nicht erst so.
Man sieht ja, wie ich gerade schon gesagt habe, 4 Personalities bei euch im TikTok-Kanal, die immer wieder auftauchen. Dein Team ist aber größer, ne? Wie viele Leute sind denn das aktuell?
Mit mir sind wir gerade 11. Mhm. Wir haben 6 Redakteurinnen und Redakteure. 4 davon sind vor der Kamera. Das heißt, die sind nicht hauptberuflich Hosts, sondern die sind ganz normale Redakteurinnen und schreiben, pitchen, begleiten die Postproduktion, aber stehen zwischendurch eben auch vor der Kamera. Es gibt eben noch 2, die genau diesen gleichen Job machen, ohne dass sie vor der Kamera stehen. Dann haben wir 3 Cutterinnen und einen Channel Manager, der dafür sorgt, dass die Dinge hochgeladen werden, Untertitel bekommen, Thumbnails bekommen und so weiter. Und mich, ja.
Bei Instagram-Kanal der Zeit, da lerne ich die Leute, die vor der Kamera stehen, immer kennen. Da wird immer eingeblendet, wer das ist. Bei TikTok macht ihr das nicht. Warum?
Weil die nicht im Fokus stehen. Also im Prinzip geht es ja dann am Ende irgendwann dann doch um die Marke. Und wir haben im Prinzip Leute vor die Kamera gestellt, weil wir irgendein verbindendes Element schaffen wollten. Also du musst dir vorstellen, TikTok belohnt eigentlich spitze Kanalversprechen. Also wenn ich sage, hier gibt's immer Breaking News oder hier gibt's immer süße Tiere oder so, dann funktioniert das ganz gut häufig, weil dann der Algorithmus und auch die User wissen, wenn ich den Kanal mir angucke, dann weiß ich ungefähr, was ich bekomme. Und die Zeit ist eine sehr breite Marke. Also bei uns kann theoretisch vom Gazastreifen bis zum Kochrezept alles stattfinden. Und das fand ich am Anfang extrem herausfordernd, weil wir machen natürlich auch zum Beispiel ganz viele Nachrichten, wir machen viel Politik, aber nicht nur. So. Und dann habe ich direkt als erstes verfügt, dass das komplette Zeitbranding, was es früher noch gab, auch von den Videos verschwindet. Und dann war schon die Überlegung, was können wir denn aber schaffen, was irgendeine Art Wiedererkennungswert schafft. Und dann, und da TikTok Host getrieben ist und so, hieß es dann, okay, die damaligen 4 Redakteure, die in dem Team gearbeitet haben, die müssen dann eben auch vor die Kamera einfach und sind eben das verbindende Element. Und also wir haben jetzt nicht so, dass die feste Themen haben oder der eine ist der Sport-Dude und die andere ist die Außenpolitik-Expertin oder so. Natürlich haben die auch irgendwie Themen, die sie besser oder schlechter irgendwie finden, aber am Ende sollen alle alles machen können. Und die Idee ist, dass die so ein bisschen positioniert werden, wie sie haben einen kleinen Wissensvorsprung. Das sind normale junge Journalisten, die halt hier bei der Zeit arbeiten und sie sollen das im Prinzip so rüberbringen, wie wenn sie das Leute in der Bar oder im Café oder so erzählen würden, Freunden, ne? Ohne irgendwie aus dem Elfenbeintürmchen oder mit komplizierten Wörtern, sondern irgendwie, ey, hast du schon gehört, das und das musst du irgendwie wissen. Mhm. Und deshalb ist es da so ein bisschen, nicht so wichtig, wie die heißen oder was die sonst machen, weil im Prinzip geht es einfach nur darum, ich arbeite übrigens hier bei der Zeit, ne? Die Zeit. Und qua Position habe ich, weiß ich immer ein kleines bisschen früher über Dinge Bescheid und ich gebe dir das jetzt einmal weiter.
Mich interessiert trotzdem, welchen Hintergrund haben die Leute, die bei dir arbeiten?
Es ist eine Mischung im Prinzip aus also ganz klassisch Leuten, die eine journalistische Ausbildung von der Journalistenschule haben oder Leuten, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, nämlich aus Produktionsfirmen kommen und dementsprechend vor allem produzieren können. Es war mir sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Produktionshintergrund auch mit drin haben, weil Videos produzieren nochmal ein anderes Handwerk ist als schreiben. Natürlich ist auch bei uns das geschriebene Wort die Grundlage. Wir schreiben für jedes Video Skripte. Aber am Ende schreibt man ganz anders, wem erzähle ich das? Wir machen gerade einen Podcast. Also man schreibt einfach für das gesprochene Wort komplett anders als für das geschriebene Wort. Und man muss einfach Dinge beachten, weil es natürlich noch eine visuelle Gestaltung gibt. Man muss sich irgendwie mit der Postproduktion abstimmen und so weiter. Man muss wissen, wie überhaupt so eine ganze Produktion aufgebaut ist. Und deshalb war mir das sehr wichtig, dass es diesen Hintergrund auch gibt. Und unsere Cutterinnen haben natürlich eine klassische Schnittausbildung oder Medienausbildung, Mediengestalter, viel Bewegtbildhintergrund.
Du hast gerade erzählt, dass ihr euch bei der Themenfindung daran auch daran orientiert, was gerade trendet auf TikTok. Wie viel originärer Zeitjournalismus schafft es denn in euren TikTok-Kanal tatsächlich?
Schon viel. Also wir haben das große Glück, dass wir relativ autark arbeiten, aber wir sind natürlich eingebettet in diese Redaktion. Das heißt, wir nehmen an allen Redaktionskonferenzen teil. Wir wissen jeden Morgen, was alle Ressorts machen und picken uns dann im Prinzip das raus, wo wir das Gefühl haben, das könnte auch unser Publikum interessieren. Wenn das so ist, dann wenden wir uns an die Kolleginnen und bitten die häufig auch schon mal früher ein Skript zu bekommen. Oder umgekehrt, wenn wir was machen, Wir sind natürlich anders als alle anderen Kollegen keine Fachjournalistinnen. Das heißt, es gibt hier Leute, die sich nur hauptberuflich mit der SPD oder so beschäftigen. Ja. Das machen wir nicht. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Themen und deshalb bitten wir auch sehr, sehr oft Fachkolleginnen nochmal über Skripte zu gucken zum Beispiel. Mhm. Das heißt, da gibt es einen Austausch und häufig nehmen wir natürlich auch journalistische Recherche oder Texte, die es bei uns gibt als Grundlage für Skripte. Also ich würde sagen, 70% oder so sind schon in irgendeiner Art und Weise mit anderen Produkten hier oder Artikeln verknüpft.
Welche Videos funktionieren besser? Die, die vom Greenscreen spielen oder wo deine Hosts rausgehen und Umfragen machen oder sich aufs Glatteis wagen, wie jetzt in diesem Winter?
Wir haben uns vorgenommen, mehr rauszugehen und es hat sich sofort gelohnt. Also rausgehen ist super. Rausgehen ist aber auch natürlich wesentlich schwerer planbar. Gerade Umfragen. Ich hasse Umfragen. Mein Team liebt Umfragen. Und die Umfragen, die wir jetzt gemacht haben, haben auch immer gut funktioniert. Aber da muss man halt, also wir haben jetzt Umfrage beim Xavier Naidoo-Konzert gemacht, hatten das Glück, dass wir einen super O-Ton für einen Einstieg hatten. Wir haben eine Umfrage bei der Anti-Wehrdienst-Demo im Dezember gemacht. Da hatten die Kollegen von Funken wesentlich besseren O-Ton zum Einstieg. Das heißt, das ist ein bisschen auch mit Glück, wie man da vor die Kamera bekommt. Deswegen finde ich das natürlich wie schwieriger zu planen. Aber eben das Glatteis-Ding ist ein ganz gutes Beispiel. Es muss ja nicht immer mit anderen Menschen sein. Das kann ja auch einfach sein, wir reden über Schnee. Es liegt draußen Schnee, dann lass uns einfach mal rausgehen. Das funktioniert super. Aber wie gesagt, es ist auch wesentlich aufwendiger. Ich muss in der Regel dann auch, wenn die Leute vor Greenscreen aufnehmen, dann können sie das alleine machen. Wenn die rausgehen, brauchen die noch jemanden, der die Kamera macht. Und deswegen ist es ein bisschen abwägen. Aber wie gesagt, wir probieren das eigentlich jetzt öfter zu machen, weil wir gesehen haben, dass das super funktioniert. Und ich auch selber merke, dass so eine Geschichte, die draußen erzählt wird, mich länger dran hält. Wir haben über defensive Architektur was gemacht und ich finde, man kommt da so gut durch das Video. Man guckt keine Sekunde darauf, wie lange geht das noch und weil es irgendwie einfach, es ist natürlich schnell geschnitten und so weiter, aber es passiert die ganze Zeit was und ich will die ganze Zeit noch weitere Beispiele für diese defensive Architektur sehen und deshalb bleibe ich dran. Mhm. Und long story short, draußen lohnt sich häufig sehr für uns.
Wie wichtig ist es euch, andere Perspektiven einzunehmen als die der Großstadt-Kids sozusagen, die ihr ja alle irgendwie seid, glaube ich?
Das ist eine Fangfrage.
das war jetzt nicht als Fangfrage gemeint, aber...
Wir sind Großstadtkids und wir sind in einer Bubble und uns ist diese Bubble aber auch total bewusst. Ja. Das muss man sagen, also auch bei Themen, manchmal sagen dann zwei, drei Leute aus meinem Team, das ganze Internet ist voll damit, wir müssen das machen oder so. Und dann bin ich so, ja, Moment, deine Bubble ist voll damit, ne? Oder so. Also das muss man manchmal immer so ein bisschen einsortieren und einordnen. Wir probieren natürlich alle Perspektiven, die es gibt, von jungen Leuten mitzudenken und auch die Leute mitzudenken, für die vielleicht das größte Problem ist, dass der Bus irgendwie nur zweimal am Tag fährt oder so. Aber da wir uns eh meist mit der größeren Bundes- oder Außenpolitik beschäftigen, ist das im Detail auch meist gar nicht so super relevant. Aber natürlich, wenn wir Umfragen machen oder sowas, dann sind wir in Berlin und sind dann natürlich in einem gewissen Milieu unterwegs. Das lässt sich nicht leugnen. Klar.
Euer langjähriger CEO Rainer Esser, der hat mir mal sein Handy gezeigt und hat gesagt, guck mal hier, da habe ich TikTok. Also er sagt, er nutzt die App auch.
Das kann ich in den Analytics sehen.
Sehr gut. Warum? Weil er den Altersschnitt hochreißt? Oder?
Ja, unter anderem. Ja.
Aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, wie viel Feedback gibt es auf eure Arbeit aus der Chefetage oder auch aus den anderen Ressorts? Sehen die euch? Nehmen die euch wahr?
Ja, die nehmen uns wahr. Also aus der Chefetage kommt kein inhaltliches Feedback im Sinne von, wir mischen uns ein. Ich glaube, das war gerade am Anfang wahnsinnig schwer, weil, also ich wurde ja explizit dafür geholt und ich habe wirklich, das muss ich nochmal sehr, sehr dankbar sagen, einen riesigen Vertrauensvorschuss bekommen. Ich habe gesagt, ich würde mir gerne selber ein Team zusammenstellen. Ich habe gesagt, das ist der Plan, so viele Leute brauche ich, das müsste ich machen, damit das irgendwie funktionieren kann. Und dann haben sie gesagt, okay, dann mach mal. Mhm. Und ich glaube, es war am Anfang auch bestimmt mal schmerzhaft. Also es gab auch ein paar Dinge, die nicht gut funktioniert haben oder die peinlich waren oder wo wir den Bogen überschritten haben oder wie auch immer. Also es gab einfach, wenn man experimentiert, dann gehen nicht alle Dinge immer gut. Es gab viele Dinge, die gut funktioniert haben, aber eben auch Dinge, die nicht funktioniert haben. Und ich glaube, dass es am Anfang nicht einfach war, sich da zurückzuhalten und zu sagen, oh Gott, bitte macht unsere Marke nicht kaputt. Das habe ich ein paar Mal schon gehört. Nicht aus der Chefetage, aber es gab schon durchaus so ein die Reputation muss aber auf allen Kanälen bleiben und so weiter. Man muss aber sagen, dass wir tatsächlich relativ erfolgsverwöhnt sind. Und dieser Erfolg, der spricht ja so ein bisschen für sich, sage ich mal. Und dementsprechend gerade die Chefetage, die natürlich auch für Zahlen etc. verantwortlich ist, die, würde ich sagen, freut sich da eher sehr drüber und ist deshalb extrem supportive. Ansonsten aus anderen Ressorts kommt eigentlich ganz viel Feedback. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir das zum Beispiel in so Blattkritiken oder sowas unsere Videos auch wesentlich häufiger vorkommen. Mhm. Es heißt dann manchmal, ich habe mir das angeguckt, aber ich bin zu alt dafür, mir ist das zu schnell oder so. Und da denke ich manchmal, okay, das ist Feedback, mit dem ich nichts anfangen kann, weil ich glaube, man muss schon anerkennen, dass es einfach, also wenn wir sagen, wir wollen 18- bis 80-Jährige erreichen, dann liegt das in der Natur der Sache, dass die Ansprache einfach unterschiedlich ist. Mhm. Und ich finde, das kann man anerkennen und es gibt in der gedruckten Zeit auch manchmal Artikel über Alzheimer, von denen ich mich jetzt nicht unfassbar angesprochen fühle. Oder es gibt einfach Dinge, wo ich denke, ich fände es schön, wenn wir in inhaltlichen Austausch gehen können. Also wenn man sagt, okay, hier wurde eine sehr komplexe Nachricht in 60 Sekunden zusammengefasst, trotzdem fehlt der oder der Aspekt oder die Wörter, die benutzt sind, sind nicht korrekt oder sowas. Das fände ich total gut und wichtig und konstruktiv. Aber ich glaube, manchmal scheuen Leute davor, dieses Feedback zu geben, weil es nicht ihr Homeground ist, weil sie sich damit nicht so sicher fühlen, wie quasi mit dem geschriebenen Wort. Am Anfang, im ersten Jahr, würde ich sagen, gab es wesentlich mehr Reibung, nenne ich es mal. Jetzt sind wir aber da und es funktioniert irgendwie alles ganz gut und ich sehe sehr, sehr viele ausgestreckte Hände. Ich strecke meine Hand auch aus und gehe in Ressorts und erkläre, was wir machen, erkläre, wie wir zusammenarbeiten können und das Allermeiste, was ich so zurückhöre, ist, wie können wir dann auch Teil sein, wie können wir unsere Geschichten platzieren, was können wir denn machen, dass wir vielleicht zusammenarbeiten können. Also das freut mich wahnsinnig, weil ich möchte auf verhindern, dass wir ein Promote-Kanal unserer Texte oder sowas werden. Aber natürlich gibt es auch einfach Geschichten, die so fantastisch sind, dass es sich lohnt, die auch irgendwie auf TikTok zu erzählen oder auch einfach da doch mal Promo zu machen irgendwie. Und da ist es aber für uns natürlich als Bewegtbild-Format unfassbar wichtig, dass wir sehr, sehr früh in diesen Prozess mit reinkommen. Manchmal bekomme ich dann einen Text zu, hey, der erscheint morgen, ist das nicht was für euch? Und dann denke ich ganz häufig, ja, an sich voll das gute Thema, aber wir hätten dann zum Beispiel Protagonist XY begleiten müssen mit der Kamera oder die Recherche wenigstens begleiten müssen oder sowas, weil es ist dann halt dann vielleicht ein abstraktes Thema, was im Nachhinein sehr, sehr schwierig ist für uns irgendwie zu bebildern. Das heißt, da sehe ich noch, sagen wir mal, Luft nach oben, wie man die Zusammenarbeit vielleicht so ein bisschen verbessern kann oder wie wir irgendwie vielleicht einfach früher schon in Prozesse eingebunden werden können, damit wir auch richtig gute Texte besser featuren können.
Was ist das größte Learning aus der Zeit, die du jetzt hier die Chefin des TikTok-Kanals sozusagen bist?
Das größte Learning ist wahrscheinlich, dass Planbarkeit häufig recht schwierig ist bei dieser Plattform, was anstrengend ist für mich, weil ich eine große Planerin bin und gerne Sache voraussehe. Also wir sind natürlich mit einem großen Plan und einer guten großen Strategie rangegangen. Deswegen kann man auch schon sagen, dass das irgendwie auch aufgegangen ist und funktioniert hat. Aber diese Plattform ist halt super volatil. Es ändert sich ständig und man muss im Prinzip immer flexibel bleiben und gucken, was passiert denn hier gerade und wie können wir darauf reagieren. Und jetzt gibt es für uns seit einer Woche neu diesen Sticker. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Da kann man quasi wie in einer Insta-Story einen Sticker platzieren im Video, wo man dann auch auf Artikel hinweisen kann.
Habe ich schon drauf geklickt, ja.
Sehr gut. Du bist auf einen Freebie-Link gekommen.
Genau.
Nein, das ist natürlich nochmal eine Möglichkeit, also weil diese Verlinkung zum Beispiel, die wir ja irgendwie auch seit einem Jahr haben, die sehen Leute häufig nicht.
Genau.
Die schreiben dann immer runter so, wo finde ich diesen Link denn? Und das ist noch nicht gelernt. Das ist, also es gibt das, dieses Feature gibt es ja auch nicht für alle TikTok-Kanäle, sondern man muss sich sozusagen darum bemühen und das ist eben kein gelerntes Feature, was man kennt und dementsprechend ist das für viele so, wir finden es nicht und dieses Sticker soll eine Möglichkeit bieten, dass man das einfach als Element quasi ins Video einbindet und auch an der Stelle einbinden kann, wo man es wirklich braucht und darauf hinweisen kann. Aber das ist auch noch nichts, was die Leute kennen sozusagen. Da merken wir auch und dann haben wir diesen Sticker seit einer Woche und dann sagen die Leute, bitte verlinkt das dann doch wieder unten drin. Ich finde diesen Sticker nicht und ich muss dann das Video bis zum Ende gucken, was natürlich unser Kalkül ist.
Und manchmal ist es auch der Sticker, ob es ganz kurz eingeblendet, dann muss man wirklich treffen oder nochmal zurückgehen.
Genau, und also das ist sozusagen ein Ding, also jede Woche passiert gefühlt irgendwas Neues so und wir haben uns letzte Woche hingesetzt und eine Strategie für das nächste Jahr ausgearbeitet, aber am Ende wissen wir, dass das ein Rahmen ist. Also das ist nichts, wo wir sagen, A, B, C, das machen wir jetzt hintereinander weg und das wird irgendwie funktionieren, sondern das ist ein Rahmen, wo wir gucken müssen, jede Woche aufs Neue, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann auch, dass der Algorithmus Freund und Feind sein kann. Ne? Also wir haben, meine ich, ein Shadowban schon mal gehabt. TikTok sagt, das gibt es nicht, aber ich würde behaupten, dass wir mal 6 Wochen lang sehr gedrosselt waren. Und gleichzeitig haben wir jetzt im Januar, würde ich sagen, nichts anders gemacht. Also wir haben von der Themenauswahl, waren wir wie immer, wir haben ungefähr quantitativ genauso viele Videos veröffentlicht wie sonst und hatten einen extremen Anstieg an Views. Also wir hatten uns so Ende letzten Jahres auf 30 Millionen Views eingependelt und jetzt hatten wir 96 Millionen Views im Januar, was Wahnsinn ist, unfassbar ist. Also das ist wirklich so, da sind wir mit New York Times und so teilweise auf einem Platz. Das kann ich gar nicht greifen. Ich habe da heute Morgen darüber nachgedacht, dass es ja mehr als Menschen in Deutschland leben so. Mhm. Und deswegen eine Riesenverantwortung ja auch, die damit einhergeht irgendwie. Ja, aber das ist eben auch ein Teil davon, dass wir irgendwie agil sind und gucken wirklich Woche für Woche oder eigentlich Tag für Tag, was passiert gerade, wo müssen wir anpassen, gibt es irgendeinen Schnitt, einen Übergang, irgendwas, einen Sound, worauf wir vielleicht irgendwie drauf eingehen sollten. Und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste und Größte. Also ein Manager von TikTok meinte auch mal, die beste Strategie für TikTok ist, keine Strategie zu haben.
Wie viele Videos macht ihr denn in der Woche eigentlich?
Im Schnitt 12. Mal sind 10, mal sind es 15. Aber
also schon
ungefähr,
so 2 am Tag
genau,
ungefähr.
Genau. Wochenende arbeiten wir nicht. Manchmal produzieren wir vor. Dementsprechend ballt sich das dann manchmal. Manchmal haben wir 4 Videos an einem Tag, manchmal 0. Aber wir gucken schon so, dass wir im Schnitt 1 bis 2 pro Tag haben.
Wie viel Personenstunden stecken in einem so einem Video?
Mindestens 8 und es sind auch pro Video mindestens 3, manchmal sogar 4 Leute dran beteiligt. Nicht fulltime, aber also wenn wir ein Thema beschließen, was wir heute zum Beispiel noch machen wollen, dann muss das Skript eigentlich vor Mittag geschrieben sein. Dann nehme ich oder meine Stellvertreterin Linda das ab. Dann gibt es manchmal noch eine Schleife. Dann wird es aufgenommen und dann braucht die Postproduktion schon noch so mindestens 4 Stunden, um das irgendwie schön zu machen. Manchmal, wenn sie ganz schnell sind, 3, aber ne, auch da mit Schleife irgendwie 4 Stunden oder so. Und das heißt, da sind mindestens ein Autor, Autorin, mindestens ein Host, mindestens eine Postproduktion und mindestens eine abnehmende Person irgendwie involviert. Und dann arbeiten wir meist, ich würde sagen, so an 4 Videos parallel. Ich glaube, Leute denken manchmal, dass wesentlich weniger Arbeit drinsteckt. Absolut. Oder denken, ach, das geht irgendwie so huschi und wuschi. Manchmal sagen auch Leute hier, wollt ihr nicht morgen das und das machen? Dann denke ich manchmal, was glaubt ihr denn, wie wir arbeiten? Also ich probiere das dann eher als Kompliment zu nehmen und zu denken, ach, die denken, wir schießen das so auf der Hüfte. Aber wir sind unfassbar durchstrukturiert und unfassbar organisiert, einfach weil wir sehr, sehr viel Output haben, sehr viel parallel produzieren und diesen Output gar nicht schaffen würden, wenn wir nicht irgendwie ganz klare Workflows hätten.
Was kostet das Unternehmen die Zeit auf TikTok im Jahr?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ehrlich gesagt.
Ich vermute nicht, aber ich muss es sagen.
Deswegen sage ich es besser nicht.
also ich würde jetzt mal so nach, wenn man wirtschaftlich kalkuliert und du sagst, du hast 11 Leute oder ihr seid 11 Leute, dann muss das ganze Ding ja schon ein gutes Stück mehr als 1 Million Euro kosten im Jahr. Ne? Würde ich jetzt mal so, wenn man entsprechend kalkuliert.
Könnte man auch anders kalkulieren.
Aber die Kollegen, aber, die sind schon fest angestellt, alle 11, oder?
Es sind alle fest angestellt, genau. Einer ist, der Channel Manager ist Part-Time da, alle anderen sind, nee, einer ist auch noch Part-Time, aber fast alle sind Vollzeit. Ja, nee, das ist eine Investition in die Zukunft, muss man ganz klar sagen. Und mein großes Glück ist, dass es diese Investition in die Zukunft schon öfter gab. Podcast ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, Podcast hat auch 10 Jahre lang nur Geld gekostet, bevor dann jetzt eben damit auch Geld gemacht werden kann. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil man hier weiß, dass es einfach gewisse Dinge gibt, an die man glaubt oder wo man weiß, dass man Potenzial sieht, die aber eben erstmal nur Geld kosten. Aber ich glaube, also mir wurde mal gesagt, und das ist, wird, glaube ich, auch mit Überzeugung so gelebt und gemeint, dass man es sich auch nicht leisten kann, diese Generation jetzt einfach komplett zu ignorieren. Also was das, wenn wir jetzt mal sagen, also wir haben eine stabile, sehr stabile digitale Abonnentenschaft, wir haben auch eine sehr stabile Abonnentenschaft im Print, aber die sind alle ab 40 so. Mhm. Und dann kommen, wie gesagt, diese ganzen Social-Media-Nutzer, also auch von YouTube, von Instagram und sowas hinterher. Und dann aber in dieser ganz frühen Gruppe fehlte sozusagen immer irgendwie ein Angebot. Und die Zeit liegt heute eben auch bei Abonnenten ja nicht mehr per se zu Hause rum. Das heißt, dass man aufwächst damit, dass diese Marke und diese Zeitung einfach immer da ist, wird ja einfach immer weniger, weil sich das in den digitalen Raum verlagert. Und deshalb ist es natürlich einfach wichtig, dieses Angebot zu schaffen oder zumindest zu probieren zu sagen, hier, wir sind auch da. Und eben zum Beispiel mit so Stickern oder irgendwie Conversion-Angeboten dann peu à peu die Leute daran zu gewöhnen, auch mal zum Beispiel auf Zeit.de zu gehen, um einfach zu sehen, das gibt es überhaupt. Und wenn man das einfach komplett weglassen würde, dann würden wir in 10 Jahren wahrscheinlich uns tierisch ärgern.
Social Media ist ja ein schnelllebiges Geschäft. Hast du schon im Blick, was nach TikTok das nächste große Ding werden könnte?
Das werde ich ständig gefragt und das kann
Schade,
ich
dachte,
ich
das wäre mal eine originäre Frage.
Sorry. Nee, also man muss ja auch mal ganz klar sagen, meinen Job gab es vor 5 Jahren noch nicht. Doch, vor 5 Jahren war ich halt auf Hochkant, aber 6 Jahren mittlerweile, 2020. Aber sagen wir mal, als ich studiert habe und überlegt habe, was ich werden möchte, gab es diesen Job noch nicht. Deswegen weiß ich nicht genau, wie das genau in 5 Jahren noch aussehen wird. Ich glaube oder also bin ziemlich der Überzeugung, dass, wenn es jetzt nicht TikTok ist, aber dass diese Art und Weise, Nachrichten zu konsumieren in Shortform, Videos, dass das erstmal bleibt. Also wir gucken auch alle, schielen wir natürlich neidisch zur New York Times, wo sie jetzt einen Videotab in der App auch integriert haben und so. Und man merkt einfach, weltweit geht auch bei ehemaligen Printmarken die Tendenz dazu, Multimedia, sage ich mal, zu denken. Also sei es auch Podcast, sei es eben auch Video und dann vielleicht aber auch aufgeschrieben. Also dass es gar nicht in Konkurrenz zueinander steht, sondern irgendwie als Dreiklang gedacht wird. Das ist ja auch die Tendenz, in die wir jetzt quasi gehen. Dieses Snackable, ich bin unterwegs und möchte mich mal irgendwie kurz informieren und auch nicht zu tief reingehen, aber ich möchte das Gefühl haben, irgendwie einigermaßen gut in den Tag starten zu können oder zu wissen, was passiert ist am Ende des Tages, das glaube ich bleibt erstmal. Und vielleicht ist es nicht TikTok, vielleicht ist es eine andere App, aber ich kann dir jetzt keinen Namen sagen. Be Real wird es nicht sein, das dachten wir zwischendurch mal kurz, aber ja.
Friederike, ganz vielen Dank für deine Zeit, für die Einladung hier nach Berlin und für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst.
Turi 2 Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de/podcast.